Das, was heute wichtig ist und was wichtig wird. Jetzt ausführlich im NDR2-Kurier um 12. Hier ist André Schönke.
Ihnen einen schönen guten Tag. Britische Polizei fasst mutmaßlichen Telekom-Hacker. Neue Friedensgespräche für Syrien beginnen in Genf. Oldenburger Energieversorger EWE kündigt seinem Vorstandschef Brückmann fristlos. Das Wetter wolkig, regnerisch und stürmisch bei 4 bis 10 Grad.
Die Welt um 12. Der NDR2-Kurier.
Gut 3 Monate ist es her, dass bei rund 1 Million Telekom-Kunden plötzlich das Internet ausfiel. Zuerst dachten da viele an eine technische Panne, doch dann stellte sich raus, dass Hacker die Internetrouter all dieser Kunden attackiert und manipuliert hatten. Solchen Hackern auf die Spur zu kommen, das ist extrem schwierig, aber den deutschen und britischen Behörden gemeinsam ist das jetzt gelungen. In London wurde einer der mutmaßlichen Telekom-Hacker gefasst. Der Mann ist 29 Jahre alt. Daniel Vollmert, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Köln, jetzt bei NDR2. Was ist sonst noch über den Verdächtigen bekannt?
Über den Tatverdächtigen selber wissen wir noch nicht so viel. Wir haben dessen Spuren verfolgt und waren daher in der Lage, durch internationale Zusammenarbeit ihn festnehmen zu lassen, und alles Weitere muss jetzt ermittelt werden.
Welche Spuren hat der Mann denn bei seiner Tat hinterlassen?
Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Das ist Täterwissen und wir müssen ja den Fall noch weiter aufklären. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass dieser 29 Jahre alte britische Staatsangehörige das Mastermind des Hackerangriffs auf die Telekom-Router im November 2016 war.
Das heißt, er ist der Drahtzieher oder steht hinter ihm noch jemand, der ihm den Auftrag gegeben hat?
Wir gehen davon aus, dass er der Drahtzieher oder der tatsächlich Hauptverdächtige ist.
Und was war sein Ziel?
Wir gehen weiter davon aus, dass er die Router, die die Telekom nutzt, übernehmen wollte und in ein Botnetz, ein sogenanntes Botnetz, integrieren wollte. Mit so einem Botnetz kann man sehr gefährliche Cyberangriffe fahren auf verschiedene Ziele. Und er ist weiter verdächtig, auch im Darknet sein Botnetz, was vorher schon groß genug war, angeboten zu haben gegen Entgelt, um eben genau solche Angriffe auf beliebige Ziele fahren zu können.
Das heißt, unterm Strich hätte er damit Geld verdienen wollen.
Richtig, also das ist eine Vorbereitungshandlung, wenn Sie so wollen. Das ist auch nicht geglückt. Also er hat versucht, diese Router zu übernehmen und da also Software zu installieren oder Malware zu installieren, also die Router zu infizieren, um sie dann aus der Ferne steuern zu können. Und bei diesem Versuch, diese Codes zu implementieren, sind die Router abgestürzt. Also das ist ihm nicht geglückt, was für uns ein großes Glück war, weil wenn man sich vorstellt, man hat auf einmal 1 Million mehr Geräte, die in ein Botnetz integriert werden, dann ist das eine wahnsinnig schlagkräftige, gefährliche Sache.
Wenn Sie dem Mann die Tat jetzt nachweisen können, welche Strafe droht ihm dann?
Das Gesetz sieht vor einen Strafrahmen von 6 Monaten bis 10 Jahre für die vollendete Computersabotage. Hier ist es beim Versuch geblieben, dann kann die Strafe gemildert werden von den Gerichten. Da müssen wir jetzt abwarten, was die weiteren Ermittlungen ergeben, auch ob die Auslieferung durchgeführt wird von Großbritannien.
Dieser riesige Hackerangriff ist ja jetzt gerade mal 3 Monate her. Wie haben Sie das so schnell geschafft, den Mann zu finden?
Also das ist eine sehr enge Kooperation gewesen von verschiedenen Strafverfolgungsbehörden, insbesondere Großbritannien, Zypern und Deutschland. Das Bundeskriminalamt ist hier an erster Stelle zu nennen und auch andere Organisationen wie Eurojust und Europol. Wir haben alles Mögliche genutzt, um dem Hacker auf die Spur zu kommen. Die Einzelheiten kann ich Ihnen leider nicht verraten, aber es ist eine extrem erfolgreiche Geschichte in diesem Fall gewesen.
Mutmaßlicher Telekom-Hacker ist gefasst. Daniel Vollmert, Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln bei NDR2. Es ist schon der x-te Anlauf, den Syrien-Konflikt irgendwie zu lösen. Die letzten Friedensgespräche hatte die Opposition vergangenes Jahr im April 2016 aus Protest gegen neu aufflammende Kämpfe abgebrochen. Heute nun der nächste Anlauf. Der UN-Syrien-Beauftragte de Mistura will sich zuerst getrennt mit Vertretern von Regierung und Opposition treffen, um auszuloten, was möglich ist. Sein Ziel wäre eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung für Syrien und freie Wahlen. Doch davon ist das Land momentan noch meilenweit entfernt. Fast 6 Jahre dauert der Bürgerkrieg schon und die Menschen in Syrien leiden weiter.
Aufräumarbeiten in Aleppo. Ein Bagger schiebt den Schutt eines völlig zerstörten Hauses zur Seite. In anderen Straßen tragen die Menschen mit bloßen Händen die Steine zusammen. Ost-Aleppo gleicht einer Geisterstadt. Die Bilder erinnern an Aufnahmen aus Berlin oder Köln 1945. Doch ganz vorsichtig kehrt das Leben zurück in die Ruinen. Die Menschen versuchen, wieder neu anzufangen. Diese Frau lebt mit ihrer Familie in einer Art Verschlag in einer zerstörten Straße, teilweise geschützt von einer Zeltplane. Wir heizen mit Holz, das wir finden. Wir bekommen humanitäre Hilfe. Sie geben uns jeden Tag Brot. So überleben wir. Gebäude können neu aufgebaut werden, Menschenleben dagegen sind für immer verloren. Und während der Krieg in Ost-Aleppo schon fast wie ein abgeschlossenes Kapitel der Geschichtsbücher wirkt, ist er in anderen Teilen Syriens noch lange nicht vorbei. Denn Extremisten wie die ehemalige Nusra-Front, der IS und andere islamistische Gruppierungen sind von der Waffenruhe ausgenommen. Sie leisten sich weiterhin heftige Gefechte mit der syrischen Armee. Diese bombardiert die Regierungsgegner aus der Luft. Zwischen den Fronten immer noch hunderttausende Zivilisten. Die Weißhelmer, eine syrische Ersthelfergruppe in Gebieten der Aufständischen, haben gerade wieder mehrere selbstgedrehte Videos veröffentlicht. Sie erinnern an die Bilder aus Aleppo vor wenigen Monaten, nur ist der Schauplatz heute ein anderer. Wieder ein Bombenangriff, den Angaben zufolge nahe Damaskus. Ein Haus liegt in Schutt und Asche. Wo sind meine Kinder, schreit ein bärtiger Kämpfer verzweifelt. Sowohl die syrische Armee als auch Aufständische belagern Ortschaften und lassen die Zivilbevölkerung hungern. Zehntausende Menschen sind offenbar von jeder Hilfe abgeschnitten. Angesichts dieser Lage werden die Beratungen in Genf wohl von vielen Syrern mit Skepsis betrachtet. Solche Treffen hätten schon vor langer Zeit eine Lösung gebracht, wenn man die Interessen des syrischen Volkes berücksichtigt hätte, sagt dieser Passant in Damaskus. Aber die Kräfte, die dort sitzen, wollen keine Lösung, sondern ihr Ziel ist die maximale Zerstörung dieses Landes. Frieden wollen viele, aber wie soll er aussehen? Der Krieg in Syrien, er ist Beobachtern zufolge noch lange nicht vorbei.
Geringe Erwartungen an neue Friedensgespräche für Syrien. Anna Osius, NDR 2 Kairo. Und auch diese Themen sind heute wichtig. Bundeswirtschaftsministerin Tsipras spricht in Frankreich über geplante Opel-Übernahme. Bei einem Treffen mit ihrem Kollegen Sapin geht es um die Zukunft der deutschen Standorte und der Jobs dort. Der französische Staat ist am Peugeot-Hersteller PSA beteiligt, der Opel eventuell kaufen will. Staatsanwaltschaft Bremen klagt 5 ehemalige Rüstungsmanager an. Sie sollen in Griechenland mehr als 3 Millionen Euro Schmiergeld gezahlt haben, um ihrem damaligen Arbeitgeber Rheinmetall den Zuschlag für mehrere Aufträge zu sichern. Der Waffenkonzern hat wegen der Korruptionsaffäre schon ein Bußgeld von mehr als 37 Millionen Euro gezahlt. Polizei meldet Entführung von Deutschen in Nigeria. Demnach handelt es sich um 2 Wissenschaftler, die zu einem Team der Frankfurter Goethe-Universität gehören. Unbekannte sollen sie in einem Dorf im Norden Nigerias verschleppt haben. Für mehr als 250.000 Euro hat der Chef des Energieversorgers EWE den Boxer Wladimir Klitschko nach Oldenburg eingeladen. Doch Klitschko kam nicht. Dafür muss der EWE-Chef jetzt gehen. Am Abend hat der Aufsichtsrat des Unternehmens einstimmig beschlossen, Matthias Brückmann abzuberufen. In der Begründung ging es aber nicht nur um die Klitschko-Geschichte. Ulrike Nils, NDR 2 Oldenburg. Was wird Brückmann denn noch vorgeworfen?
Ja, ihm werden über die Klitschko-Spende hinaus noch eine Vielzahl weiterer diverser grober Verfehlungen vorgeworfen. So hat das der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Andreas Kauwers gestern formuliert. Genaueres wurde nicht gesagt. Allerdings gibt es seit Tagen Vorwürfe. Brückmann soll weitere Eigenmächtigkeiten begangen haben. So ist von einem kurzen Werbefilm, einem EWE-Imagefilm die Rede. So ein kurzer 3-Minüter ohne Ton, den er bei einer befreundeten Firma in Auftrag gegeben haben soll. Kostenpunkt 250.000 Euro. Branchenkenner halten das für hochgradig überteuert. Und außerdem soll Brückmann das ebenfalls vorher nicht abgesprochen haben und soll auch keine Ausschreibung soll es vorher gegeben haben für diesen Auftrag. Bisher sind das aber alles Vorwürfe.
Nun muss es ja nicht immer finanziell von Nachteil sein, sage ich mal, als Vorstandschef gekündigt zu werden. Wie ist das jetzt im Fall Brückmann?
Er ist fristlos gekündigt worden. Das heißt, er darf ab heute nicht mehr kommen. Er hat keine Möglichkeit mehr, Unterschriften zu leisten und er bekommt auch kein Geld. Allerdings, er hätte noch einen Vertrag über 3 Jahre gehabt mit einem geschätzten Salär von 100.000 Euro pro Monat. Das weiß man. Ich denke mal nicht, dass er darauf verzichten wird und da geht es schon um eine ganze Menge Geld.
Brückmanns Anwalt hat ja auch schon angekündigt, gegen die Entlassung zu klagen. Wie genau will er das begründen?
Da geht es hauptsächlich um die Klitschko-Spende und zwar um die Geschichte, was durfte Brückmann ausgeben und was durfte er nicht. Früher war das mal so, dass der Vorstand über 500.000 Euro frei verfügen konnte bei Spenden. Da musste er sich nur eine zweite Unterschrift holen. Das ist seit Anfang des Jahres abgeändert worden, auch mit Einverständnis von Brückmann. Jetzt geht es darum, zu welchem Zeitpunkt galt das. Er sagt, seine Spendenzusage an die Klitschkos sei davor gewesen, nämlich vor dem Juni. Überwiesen hat er allerdings erst im Oktober. Da galt das Ganze schon und da hatte er auch nur eine Unterschrift dazu und hatte nicht den Aufsichtsrat darüber informiert und darum geht es jetzt. Das ist ziemlich knifflig juristisch und das wird wohl eben ein Gericht dann klären müssen.
Nach der Klitschko-Affäre ist dem EWE-Chef Brückmann fristlos gekündigt worden. Ulrike Nils, NDR 2 Oldenburg.
Und das war der NDR 2 Kurier um 12 mit André Schünke.
Die NDR 2 Kuriere hören Sie täglich um 12, 17 und 19 Uhr.